Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gäste, liebe Zuhörer aus nah und fern. Ich freue mich wieder hier in eurer Mitte zu sein nach einem halben Jahr und ich möchte zunächst mit der Schriftlesung beginnen. Die Schriftlesung ist aus Lukas Evangelium Kapitel 15, die Verse 1 bis 10. Lukas 15, 1 bis 10. Ich lese aus Schlachter 2000. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Oder wie ist es, wenn eine Frau 10 Silbermünzen hat, und eine davon verliert. Zündet sie da nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat? Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Lasst uns aufstehen und gemeinsam zusammen beten. Vater im Himmel, wir loben und preisen dich, dass du ein gnädiger und barmherziger und liebevoller Gott bist, der dem Verlorenen nachgeht, für den kein Mensch zu schlecht, zu unwürdig, zu böse ist, weil du die Menschen liebst und du möchtest, dass alle Menschen zur Umkehr finden und ein neues Leben mit dir anfangen. Herr, wir danken dir für deine große Liebe. Wir danken dir, Herr, für deine Liebe nicht nur in Worten, sondern in der Tat, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt hast, um hier stellvertretend am Kreuz für uns Sünder zu sterben. Herr, wir loben dich und preisen dich und wir können in unserer Begrenztheit, glaube ich, gar nicht erfassen, was es dich gekostet hat und wie unendlich groß deine Liebe ist. Herr, danke, dass du uns heute in deinem Wort ein Stück deiner Liebe aufzeigen möchtest. Ich möchte dich herzlich bitten, dass du uns segnest, dass du alles Störende wegnimmst, dass du uns auf dein Wort konzentrieren lässt, dass du uns allen offene Ohren und Herzen schenkst und mir die rechten Worte, dass du meine Lippen und Zunge führst. Hab Dank dafür, Herr, wir loben und preisen dich. Amen. Es ist nicht so ganz einfach, über die allerbekanntesten Bibeltexte zu predigen, die man vielleicht, wenn man schon lange gläubig ist, 100-mal gehört hat oder auch mehrfach Predigten gehört hat, immer wieder in der stillen Zeit gelesen hat, wie zum Beispiel die Bergpredigt oder die Weihnachtsgeschichte oder Johannes 3, Vers 16. Und ich glaube, so geht es vielleicht auch, wenn wir zu Lukas 15 kommen, nämlich zu dem Predigttext, dem Abschnitt, der der Schriftlesung folgt, Lukas 15, 11 bis 32. Das ist unser Predigttext. Gemeinhin wird dieser Abschnitt überschrieben mit das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und wer aufgepasst hat und online nachgeschaut hat, habe ich diese gängige Überschrift etwas abgeändert. Das ist ja nicht Teil des Wortes Gottes, sondern was Menschen hier als Thema geschrieben haben. nämlich das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen. Und ich glaube, es gibt gute Gründe dafür und ich möchte das im Lauf der Predigt erklären. Ein Ausleger, Theodor Zahn, hat es so formuliert: Mit der Erzählung vom verlorenen Sohn geht Jesus von der Verteidigung zum Angriff über und stellt seinen Tadlern innerhalb der Parabel selbst in der Gestalt des ältesten Sohnes, des älteren Sohnes, ihr abschreckend hässliches Spiegelbild vor Augen. Also es geht in der Geschichte ja nicht nur um einen Sohn, sondern um zwei Söhne. Und wie wir sehen werden, sind beide Söhne eigentlich verlorene Söhne. Also ich hoffe, dass Sie nicht abschalten, wenn Sie denken, ach, den Text kenne ich schon, denn wir wollen zusammen entdecken, wie dieser Bibeltext eigentlich voller Überraschungen steckt. Und wir wollen uns den Text Vers für Vers anschauen. Man könnte auch sagen, das ist ein Gleichnis des Herrn Jesus über wahre Freiheit. Denn wir lernen hier einige Lektionen zum Thema Freiheit. Deswegen ist auch der Zusammenhang so wichtig und deswegen haben wir den Abschnitt davor als Textlesung verwendet. Jesus war mit zwei Gruppen von Menschen beschäftigt. Zunächst mit den Zöllnern und Sündern, also Menschen von zweifelhaftem Ruf, und dann mit der zweiten Gruppe, den Pharisäern und Schriftgelehrten, die ihn genau dafür kritisiert haben. Jesu Verhalten ist eigentlich an dieser Stelle keine Überraschung, denn schon, wer die Bibel kennt, 10 Kapitel zuvor, in Lukas 5, Vers 31 und 32, sagte er: Jesus selbst gab ihnen die Antwort: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. So möchte ich schon in der Einleitung, bevor wir zum eigentlichen Bibeltext kommen, einen Gedankenanstoß geben. Das Evangelium von Jesus Christus ist nämlich nicht nur für die guten und braven Leute, vor allem nicht in erster Linie, sondern besonders und gerade für Menschen in verschiedenen Nöten. Und die zwei Gleichnisse, die wir in der Schriftlesung hatten, die zeigen, dass der Himmel komplett anders reagiert wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die murren, die sind unzufrieden, die halten das für unangemessenes Verhalten. Jesus sagt, im Himmel wird gefeiert, im Himmel ist Freude und Jubel. Kommen wir also zu dem heutigen Text, Lukas 15, Verse 11 bis 32. Dieser Abschnitt, Verse 11 bis 32, handelt von den zwei Söhnen eines Mannes, die Ausgangslage, die in Vers 11 erklärt wird. Zunächst lesen wir von der Karriere des jüngeren Sohnes, also des ersten verlorenen Sohnes in Vers 12 bis 24, das ist zwei Drittel des Bibeltextes, und dann in den Versen 25 bis 32 die Karriere des älteren Sohnes oder des zweiten verlorenen Sohnes. Lasst uns nun zusammen diese Verse im Detail durchgehen und zunächst die Verse 11 bis 24 lesen. Verse 11 bis 24, der erste Hauptabschnitt, die Karriere des jüngeren Sohnes oder des ersten verlorenen Sohnes. Also nach diesen zwei Gleichnissen vom verlorenen Schaf und von der verlorenen Münze fährt Jesus fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm: Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter den beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebracht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen, doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Die Karriere des jüngeren Sohnes, des ersten verlorenen Sohnes, beginnt in Vers 12 mit der Forderung des vorzeitigen Erbes oder der vorzeitigen Forderung des Erbes. Das war höchst ungewöhnlich. Tatsächlich war es ein Affront, eine klare Beleidigung des Vaters, als ob er sagen würde, ich wünschte, du wärest tot. Das macht man normal nicht, weder damals noch heute. Aber, und das ist die erste Überraschung in dem Text, dass der Vater mit dem Sohn gar nicht diskutiert und sagt, warum geht's dir nicht gut genug? Was habe ich falsch gemacht? Wo ist das Problem? Nein, wir lesen nichts davon. Die erste Überraschung in dem Text ist, dass der Vater ihm genau diese Bitte ohne Zögern und ohne jede Diskussion gewährt und sein Vermögen unter den beiden Söhnen aufteilt. Im Alten Testament in 5. Mose 21, Vers 17 war festgelegt, dass dem ältesten Sohn ein doppelter Anteil zusteht von dem Erbe und daher bekommt in unserem Gleichnis wohl der ältere Sohn 2/3 des Erbes und der jüngere immerhin noch 1/3 des Erbes. Und dann lesen wir ab Vers 13, dass dieses eine Drittel bzw. den Erlös davon der junge Mann in Vers 13 packt und nach nur wenigen Tagen wegzieht. Das ist die zweite Überraschung. Er verliert wirklich keine Zeit, so als ob er das lange geplant hätte. Er will den neu zu Besitz gekommenen Wohlstand in vollen Zügen auskosten. Hier wird seine Motivation, seine Herzenshaltung deutlich. Alles heißt es in manchen Übersetzungen, das heißt, er lässt nichts zurück, er nimmt alles mit, er lässt sich keine Reserven da, er hat offensichtlich keine Pläne zurückzukehren. Und er will nicht irgendwohin in den Nachbarort oder 10 Kilometer weiter. Er geht in ein fernes Land, so weit weg wie möglich von seinem Vaterhaus, um vollständig frei von jedem Einfluss oder gar Kontrolle des Vaters zu sein. Und es heißt in Vers 13, er lebte in Saus und Braus. Er wollte das Leben auskosten. Er wollte möglichst nichts verpassen. Und damit macht er genau das, was so viele Menschen heute tun. Das Leben ist kurz, ich muss es leben und alle Möglichkeiten ausschöpfen, die ich habe, mich zu vergnügen und so weiter und so fort. Nun, wir alle wissen, dieses Verhalten war nicht besonders klug. Der jüngere Sohn macht bei dieser Vergnügungsorgie mindestens zwei Fehler. Er verwendet nicht zumindest einen Teil des Erbes, um sich eine eigene Existenz oder eine neue Einkommensquelle aufzubauen. Er lebt nur in dem Heute, ohne an morgen zu denken. Und auch darin ist er wieder so typisch für viele Menschen heute. Ich lebe heute, was morgen ist, ist mir egal. Nun, in Vers 14 erfahren wir, dass in unserer Geschichte diese Dummheiten in einem Desaster enden. Eigentlich wollte er ja frei und unabhängig sein. Er wollte sein Leben genießen. Eigentlich, und deswegen auch eine Parabel oder eine Lektion über das Thema Freiheit. Aber de facto brachte er sich in schlimmste Abhängigkeit. Als sein Geld aufgebraucht war, war er nicht nur pleite, sondern, das ist die dritte Überraschung in unserem Text, zu allem Unglück gab es in jenem fernen Land nun auch noch eine Hungersnot, eine Wirtschaftskrise. Und wahrscheinlich, das steht nicht ausdrücklich da, aber das kann man sich zusammenreimen, hatte keiner seiner bisherigen sogenannten Freunde, mit denen er sein Erbe verprasste, Interesse, ihm in dieser Notsituation zu helfen. Vers 15 lehrt uns dann, dass in dieser Krise er die Möglichkeit eines Gelegenheitsjobs bekommt. Er darf als Schweinehirte arbeiten. Nun, wir wissen, dass es kein besonders attraktiver Job, vor allem für einen Juden. Denn gemäß dem Alten Testament, zum Beispiel Levitikus 11, Vers 7, waren Schweine unreine Tiere. Also war solch eine Arbeit aus jüdischer Sicht eine ungeheure Erniedrigung. Vergleichbar heute vielleicht, ich habe nach Parallelen gesucht, mir ist ehrlich gesagt nichts so Tolles eingefallen, aber ungefähr wie wenn man jemand, der eine Spinnenphobie hat, als Job auf den Dachboden und in den Keller schickt, um genau da Spinnweben von dem Mobiliar und den Räumen zu reinigen. Nun, die Suche nach Freiheit endet in einem Desaster soweit und in einer Demütigung. Aber Vers 16, diese ungeheure Demütigung verfehlt nicht seine Wirkung. Denn der jüngere Sohn erkennt nun sein Elend, indem er jetzt seine Situation momentan mit den Schweinen, zunächst mit den Schweinen und dann mit den Knechten seines Vaters vergleicht. Er sieht die Schweine und er sieht, die haben ja gar keinen Hunger, die haben genug von diesen Schoten, wahrscheinlich vom Johannisbrotbaum oder sonst irgendetwas, und er hat Hunger. Ihm knurrt der Magen im Gegensatz zu den Schweinen, weil die vielleicht gar nicht alles auffressen. Also diese Tiere, diese unreinen Tiere haben mehr Essen und vielleicht besseres Essen als er selbst. Wir erfahren nicht, was er zu essen bekam oder was er sich von den paar, von dem mickrigen Gehalt dann leisten konnte. Nun, diese Erkenntnis seiner misslichen Lage war äußerst heilsam. Seine eigene Lage in den Augen Gottes zu erkennen, ist der erste Schritt zum Heil, denn jede Heilung beginnt zunächst mit einer schonungslosen und ehrlichen Diagnose. Und diese Diagnose des jüngeren Sohnes war niederschmetternd. Sogar den Schweinen, die ihm anvertraut waren, ging es besser als ihm. Was für ein Desaster. Das ist eine wichtige Lektion, dass Selbsterkenntnis am Anfang jeder Umkehr steht. Denn welcher ehrliche und aufrichtige Arzt würde zum Beispiel Orangensaft bei einem gebrochenen Bein verschreiben oder nur Aspirin bei einer Krebsdiagnose? Das wäre unseriös, das würde überhaupt nichts helfen, würde wahrscheinlich die Lage nur verschlimmern. Deswegen, eine ehrliche Diagnose ist der erste Schritt zur Umkehr. In Gottes Augen ist unsere Diagnose, dass wir alle Sünder sind und Vergebung brauchen durch den stellvertretenden Opfertod Jesu und nicht nur ein Schulterklopfen, wenn wir etwas falsch gemacht haben, mit dem Hinweis, dass man mit einer kleinen Spende schon alles wieder in Ordnung bringen kann. Dieser jüngere Sohn ist daher genau ein Typus der gefallenen Menschheit, ein Repräsentant für all jene, die in ihrem Leben Freiheit ohne Grenzen suchen und genau in dem Gegenteil landen, weil es eine Freiheit ohne Gott ist. So wie eben die Zöllner und Sünder, die sich zu Stück weit Aussätzigen gemacht haben in Vers 1 durch ihren Lebensstil. Nach dieser Diagnose lesen wir in Vers 17 bis 20a dann von der Umkehr. Er kam zur Besinnung in Vers 17. Das ist das Ergebnis von Vers 16, von der Diagnose. Der Hunger trieb ihn dazu, sein Leben und seine Prioritäten zu überdenken und sein Leben komplett neu zu ordnen. Er erkennt plötzlich nicht nur den Schweinen hier, sondern auch den Tagelöhnern meines Vaters geht es besser als mir, denn die leiden keinen Hunger. Das wusste er aus jahrelanger Erfahrung in seinem Vaterhaus. Nun, manchmal erlaubt der allmächtige Gott genau solche gravierenden Ereignisse in unserem Leben, dass plötzlich etwas ganz komplett schief läuft, dass etwas ganz anders passiert, als wir es erwartet hätten oder gewünscht hätten. Gott erlaubt das, um uns zum Umdenken zu führen, zur Umkehr. Infolge dieser Erkenntnis seiner elendigen Lage, unterstützt vom andauernden Hunger und der Aussichtslosigkeit, in der er lebte, erwägt nun der jüngere Sohn in Vers 18 und Vers 19 die Rückkehr zu seinem Vater, um dort einer seiner Tagelöhner zu werden. Diese Option hat er sicherlich auch zunächst mehrfach überdacht, weil damit ja eine nicht unerhebliche Demütigung gegenüber seiner Familie verbunden ist. Seinem Vater ins Gesicht zu sehen und zu erklären, wie er sein Erbe verpulvert hat. Und seinem Bruder ins Gesicht zu sehen und dessen Reaktion, vielleicht Häme, zu ertragen. Und zu erklären, wie er in diese missliche Lage mit seinen Lumpen barfuß überhaupt gekommen ist. Vielleicht hat der jüngere Sohn auch eine Zeit lang andere mögliche Alternativen erwogen, bevor diese Rückkehr zum Vater zu einem festen Entschluss wurde, der dann in Vers 20a auch tatsächlich in die Praxis umgesetzt wurde. Das Wesen und die Eigenschaften der Umkehr sind hier außerordentlich bedeutend. Der jüngere Sohn ging nicht völlig spontan zurück zum Vater und er forderte nicht, wieder als Sohn eingesetzt zu werden. Vielmehr bekennt er demütig dem Vater seine Sünden. Ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Und er erkennt seine eigene Unwürdigkeit aufgrund seines verwerflichen Handelns. Er bittet lediglich darum, fortan ein Tagelöhner sein zu dürfen, um keinen Hunger mehr leiden zu müssen. Und das ist ganz wichtig, denn das griechische Wort für Umkehr, Metanoia, besteht immer genau aus diesen zwei Elementen. Einem Sündenbekenntnis, ich bin Sünder, ich habe vieles falsch gemacht. Und dann zweitens auch tatsächlich die praktische Umkehr und eben nicht weiter schnurstracks auf dem falschen Weg zu gehen. Es bedeutet, echte Umkehr bedeutet, die alten falschen Wege zu verlassen und neue richtige Wege einzuschlagen. Im Umkehrschluss bedeutet das auch, dass die Echtheit einer Bekehrung nicht darin besteht, einmal in einem Gottesdienst die Hand zu heben und dann so weiterzuleben wie bisher. Echte Bekehrung besteht nicht darin, sich nur verbal und oberflächlich für Jesus zu entscheiden, sondern Sünde zu bekennen und neue Wege auf Basis der Bibel einzuschlagen. Hast du diese Umkehr schon erlebt? Hast du schon erkannt, dass du vor Gott Sünder bist und genau diese Umkehr brauchst, wie der verlorene Sohn? Wir sind alle Sünder. Jeder, du und ich, benötigt das, um dem Zorn Gottes zu entgehen. Und wir dürfen kostenlos, aus Gnade, sagt die Bibel, dieses Geschenk der Vergebung aufgrund des stellvertretenden Sühnetodes Jesu annehmen. Kommen wir nun zu weiteren Überraschungen. Verse 20b bis 24, also der letzte Abschnitt, wo es um den jüngeren Sohn geht, den ersten verlorenen Sohn, beschreibt uns den Empfang zurück im Vaterhaus, ein Empfang, der es in sich hat. Wir sehen hier eine Fülle weiterer Überraschungen. Zunächst in Vers 20b wartet der Vater offensichtlich bereits auf ihn, denn er sah ihn schon von Weitem. Genauso wartet Gott auf die Umkehr von uns Menschen. Die nächste Überraschung, anstatt eingeschränkter Arme, jetzt wollen wir mal sehen, was der junge Sohn mir zu erklären hat, läuft der Vater ihm entgegen. Er wartet nicht, bis er kommt, sondern er rennt ihm entgegen. Das ist genau die freudige und positive Willkommenshaltung, die unser Gott im Himmel gegenüber jedem Sünder einnimmt, der zu ihm umkehrt. Die nächste Überraschung, er umarmt und küsst ihn, anstatt ihm eine Ohrfeige zu geben und eine Standpauke zu halten. Und er hört sich in Vers 21 das Sündenbekenntnis des verlorenen, aber jetzt wieder zurückgekehrten Sohnes an. Vers 21, wie schon Vers 18, das wird ausdrücklich wiederholt und zeigt uns die Wichtigkeit dieses Bekenntnisses. Die nächste Überraschung dann in Vers 22. Er sagt nicht, na ja, okay, ich akzeptiere deine Entschuldigung, sondern er lässt ihn gar nicht erst ausreden und befiehlt sofort, dass er neu eingekleidet wird. Er bekommt eine neue Kleidung anstatt seiner Fetzen, seiner Lumpen, die er wahrscheinlich im Lauf der Zeit durch das, wir wissen nicht, wie lange es war, durch das Monate- oder gar jahrelange Schweinehüten bekommen hat, einen Ring, der bedeutet, dass er wieder voll als Sohn anerkannt wurde vom Vater, und Sandalen. Wir wundern uns vielleicht darüber, aber damals war es üblich, dass nur Sklaven barfuß gehen mussten und ganz arme Menschen, die sich einfach keine Schuhe leisten konnten. Sonst hatte jeder vernünftige Mensch auch damals Schuhe, wie wir heute. Und die Tatsache, dass er keine Schuhe mehr hatte, zeigte, wie total hundertprozentig heruntergekommen er war. Und dann noch eine Überraschung in Vers 23. Er begrüßt nicht nur seinen Sohn, kleidet ihn voll ein, küsst ihn, umarmt ihn, sondern sofort lässt er eine Welcome-Party organisieren. Vers 23. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Dieser Vers ist ein Echo der Verse aus den vorangegangenen zwei Gleichnissen, wo es heißt, dass Freude im Himmel ist über einen Sünder, der Buße tut, in dem Gleichnis von dem verlorenen Schaf und von der verlorenen Münze. Und das steht im krassen Gegensatz zu dem Verhalten und den Rüffeln der Pharisäer und Schriftgelehrten, die mürrisch waren, die eine ganz andere Atmosphäre verbreitet haben. Wenn sich jemand bekehrt, dann gibt es nicht nur schwierige Situationen, das auch, wenn man ein verkorkstes Leben hat und das in Ordnung bringen muss, dann kann es tatsächlich manche Peinlichkeit, manche Demütigung geben. Aber es gibt auch viele positive Überraschungen. Ich sage nicht, dass bei jeder Bekehrung gleich eine Riesenparty gefeiert wird, aber es beginnt ein neues Leben und da gibt es definitiv viele gute Überraschungen, die unser Vater im Himmel für uns bereit hat. Und von diesem Verhalten des Vaters in dem Gleichnis, hier speziell, und von Gottes Liebe zu den verlorenen Menschen ganz allgemein, können wir auch lernen, dass es falsch ist, einen reumütigen und zerbrochenen Menschen wie dieser erste jüngere Sohn, erste verlorene Sohn, dass es falsch ist, einen reumütigen und zerbrochenen Menschen noch weiter zu tadeln, ihm eine Standpauke zu halten und ihm das mal ordentlich die Meinung zu sagen, was er eigentlich eh schon weiß und weswegen er so geknickt ist. Ein Kommentator, Sinclair Ferguson, hat an dieser Stelle zum Verhalten des Sohnes gesagt, "A sure sign of a genuine faith is, all I want is to serve the Father." Also auf Deutsch, das sichere Zeichen eines echten Glaubens ist, wenn jemand nur noch den Wunsch hat, ich möchte meinem Vater dienen. Und jetzt kommt noch eine Überraschung. Auch mir ist es sehr viel spät aufgefallen. Habt ihr eigentlich gemerkt in dieser Geschichte, in dem Gleichnis von dem ersten verlorenen Sohn, dass es nur eine Sache gibt, die der Vater dem Sohn verwehrt? Wenn er das Erbe fordert, macht er sofort. Wenn er zurückkommt, er kleidet ihn ein, er macht eine Party. Das Einzige, was der Vater dem Sohn verwehrt, ist sein Knecht zu werden. Habt ihr das jemals bemerkt? Denn Gott hat keine Knechte oder Sklaven im Sinn von blinder Abhängigkeit, sondern wer sich bekehrt, wird Teil der Familie Gottes, wird ein Sohn, eine Tochter des Allmächtigen, ein Familienmitglied und kein Diener im negativen Sinn. Gott hat nur Töchter und Söhne, keine angestellten Diener. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann diene Gott nicht sklavenartig wie ein Angestellter, denn du bist ein Kind des Allerhöchsten, Teil seiner Familie, mit vielen Brüdern und Schwestern um dich herum. Und du bist frei geworden, frei von der Macht der Sünde, um Gott und deinen Mitmenschen so zu dienen, wie Gott dir Gaben gegeben hat. Diese Einstellung des Vaters und dieser Charakterzug Gottes in der Geschichte kann vielleicht auch helfen, unser Verständnis, unsere Ansicht über Gott ein bisschen zu korrigieren. Landläufig gibt es ja die Idee, Gott ist allmächtig da oben im Himmel und er passt auf. Du darfst das nicht tun, du darfst das nicht tun, du darfst das nicht tun. Das ist häufig auch das Bild von manchen Christen. Ein Gott, der alles Mögliche verbietet, vor allem das, was Spaß macht. Wir sehen hier genau das Gegenteil. Der Vater organisiert eine Willkommensparty. Deshalb hat Jesus mit den Zöllnern und Prostituierten gegessen. Nicht, um sich mit ihrem Gewerbe zu identifizieren, sondern weil sie ihm gern zugehört haben, weil einige wahrscheinlich umgekehrt sind und er diese Umkehr mit ihnen zusammen feiert. Und wir sehen an anderer Stelle, dass Jesus nicht als Spielverderber hier gehandelt hat. Bei der Hochzeit zu Kana hat er Wasser in Wein verwandelt. In der Bibel werden die Freuden im Himmel oft als himmlisches Bankett beschrieben. Also praktisch wie wenn wir in Urlaub fahren und wir gehen in ein Hotel mit All-Inclusive, da ist ein Buffet und jeder kann sich frei bedienen. Auch sonst haben wir vielleicht manchmal ein viel zu negatives Bild von Gott. Wenn wir rausschauen, die wunderbare Schöpfung, die Natur, die so erhaltenswert ist, die beachtenswert ist, das ist keine Erfindung von den Grünen, sondern es ist Gottes Schöpfung. Und es war Gott, der Vater, Gott, der Allmächtige, der die Ehe und die Freuden von Sex in der Ehe erschaffen hat und nicht die 68er, die auf die Idee gekommen sind. Wir müssen uns also fragen, wo wir unser Bild von Gott ein Stück weit korrigieren sollten. Ein Bild von Gott, der ein Spielverderber ist, der alles, was Spaß macht, nicht möchte, dass wir es tun. Stattdessen erlaubt uns der Herr ausdrücklich, wenn wir uns zu ihm wenden, dass wir alles tun, was im Rahmen der Schrift, was schriftgemäß ist. Und da kommen wir wieder zu dem Thema Freiheit. Menschen suchen Freiheit oft ohne Bindung an Gott und enden im Desaster. Während Menschen, die sich zu Gott bekehren, erleben dann echte Freiheit in der Bindung an sein Wort. Ein bekannter deutscher Evangelist hat es mal mit dem Flugzeug oder mit dem Fliegen im Flugzeug verglichen. Wir alle wissen, auch wer noch vielleicht nie geflogen ist, ein Flugzeug braucht eine Start- und Landebahn. Und es gibt Flughäfen irgendwo in vielen Städten. Und jetzt könnte jemand auf die Idee kommen und sagen, was? Mit meinem Flugzeug soll ich auf dieser schmalen Spur da am Flughafen landen? Wie kleinkariert ist das denn? Dann kann ich ja nicht mitten im Wald landen. Dann kann ich ja nicht auf der Hauptstraße in der Großstadt landen. Dann kann ich nicht in meinem Garten vor dem Haus landen. Nun, wir alle wissen, das ist lächerlich. Wenn er es versuchen würde, würde es zu einem Desaster, zu einem Unfall führen. Nur in der Bindung an die Landebahn ist das Flugzeug sicher, kann sicher starten und abheben. Und es gibt Verkehrsregeln dazu. Und deswegen fliegen wir manchmal und erleben diese Sicherheit. Und genauso dürfen wir als Christen, wenn wir uns an das Wort Gottes binden, in Freiheit leben und all das genießen, was Gott in seinem Wort uns erlaubt und hier auch froh sein, eine Welcome-Party mit einem Neubekehrten feiern oder was auch immer. Echte Freiheit gibt es nur in der Bindung an Gott. Wenn jemand echte Freiheit sucht ohne Gott, wird es immer im Desaster enden. Deswegen, glaube ich, könnte man dieses Gleichnis auch als Parabel über echte Freiheit bezeichnen. Nun, wir sind in Vers 24 angelangt und hätte der Herr Jesus hier aufgehört, hätten wir das vielleicht gar nicht bemerkt. Oder in vielen Predigten wird der Text so gepredigt, als ob der Vers hier aufhört. Aber es geht noch weiter. Wir lesen in ein Drittel dieses Abschnittes eine zweite Karriere, die Karriere des älteren Sohnes oder des zweiten verlorenen Sohnes. Und lasst uns dem jetzt in dem letzten Abschnitt noch zuwenden, denn das ist genauso lehrreich und aufschlussreich für uns. Ich lese Verse 25 bis 32. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten? Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot Und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Jesus führt dieses Gleichnis mit voller Absicht weiter. Denn bisher ging es um den ersten verlorenen Sohn, also die Gruppe aus Verse 1 bis 3, wo es um die Zöllner und Sünder geht, um die Prostituierten und die, das, was man allgemein als den Abschaum der Gesellschaft bezeichnet hat. Jetzt mit dem zweiten verlorenen Sohn, mit dem älteren Sohn, geht es um die Pharisäer und Schriftgelehrten. Bisher, bis Vers 24, hat Jesus erklärt, warum er das tut. Er muss feiern, denn die Menschen hören ihm zu, die kehren um, sie fangen ein neues Leben mit Jesus an. Jetzt erklärt Jesus, er war noch nicht zu Ende, eine weitere Lektion, speziell für die Pharisäer und Schriftgelehrten, nämlich in dem Verhalten des älteren Sohnes, des zweiten verlorenen Sohnes. Zunächst lesen wir in Vers 25 bis 28a die Verärgerung des älteren Sohnes. Genauso wie die Pharisäer und Schriftgelehrten am Anfang des Kapitels Jesus verachteten und sein Verhalten missbilligten, genauso verachtet der ältere Sohn den Jüngeren und missbilligt das Verhalten des Vaters gegenüber seinem jüngeren Sohn. Wir lesen von den Umständen, wie der ältere Sohn erfährt, was passiert ist. Sein verlorener Bruder ist schließlich wieder zurückgekommen und sein Vater feiert diese Rückkehr. Aber anstatt sich zu freuen, dass sein Bruder wieder da ist, wird er sehr verärgert, zornig und verweigert sogar, an der Party teilzunehmen, Vers 28a. Das spiegelt das Verhalten der Pharisäer und Schriftgelehrten wider. Ihre Gesetzlichkeit, ihre menschengemachten Traditionen, sie wollen mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Sie sind besser in Anführungsstrichen. Und was passiert in der Geschichte? Der Vater verhält sich mit dem älteren Sohn ganz genau gleich wie mit dem jüngeren. Auch beim älteren Sohn geht er hinaus, er geht ihm entgegen und er redet mit ihm. Er argumentiert mit ihm. Er wartet nicht drinnen, bis er kommt, sondern er plädiert mit ihm, komm doch rein, freu dich mit uns, nimm teil an unserer Welcome Party. Wir sehen also, der Vater behandelt beide Söhne gleich. Er geht raus ihnen entgegen. Aber in Vers 29 und 30 ist der ältere, der zweite verlorene Sohn überhaupt nicht begeistert davon. Er weigert sich reinzukommen, und er begründet, warum er so verärgert ist. Diese zwei Verse sind ernüchternd, weil sie die Herzenshaltung des älteren Sohnes, des zweiten verlorenen Sohnes offenbaren. Und das ist niederschmetternd. Selbstgerechtigkeit. Ich habe nie was gegen deine Anordnungen getan, was zeigt, dass er sich nicht wie ein Sohn, sondern auch wie ein Diener verhalten hat. Mit anderen Worten sagt er, also in meinen Worten ausgedrückt, salopp ausgedrückt, ich habe doch als dein Sohn ein perfektes Leben geführt. Ich habe immer das getan, was du sagst. Genauso wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sich eingebildet haben, wir haben Gottes Wort zu 100% gehalten, vielleicht sogar zu 150%, weil wir noch eigene Gesetze dazu gemacht haben. Aber, Vater, meine Untadlichkeit hast du nie belohnt, aber jetzt belohnst du einen, der dein Erbe mit Huren rumgebracht hat. In seiner Selbstüberschätzung oder falschen Beurteilung sieht er sich weit, weit überlegen gegenüber seinem jüngeren Sohn. Und seine Bitterkeit und seine Verurteilung kommt in diesen beiden Versen klar zum Ausdruck. Das heißt, er sagt mit anderen Worten, Papa, du hast gar nicht begriffen, was hier los ist. Du liegst falsch. Der hat es gar nicht verdient. Wenn einer eine Party verdient hätte, dann ich natürlich. Ein Kommentator schreibt dazu, er hat nicht verstanden, was Sohnschaft bedeutet. Und deswegen versteht er auch nicht, warum der Vater sich so verhält und was Vaterschaft bedeutet. Seine Worte waren scharf und bitter. Und mit diesen Worten hat er seinen Vater genauso betrübt wie der erste verlorene Sohn mit seinem wilden Leben. Der ältere Sohn separierte sich genauso weit vom Vater wie der jüngere Sohn, als er wegzog. Wenn wir genau in den Text sehen, und in der Schlachter kommt es nicht so ganz klar zum Ausdruck, aber in der Elberfelder, sagt der ältere Bruder ja nicht, mein Bruder hat das getan, sondern wenn ihr einen Text lest, dieser dein Sohn hat das getan. Er nennt ihn nicht mal meinen Bruder, sondern dieser dein Sohn. Und es ist hochinteressant zu sehen, dass dann in der Antwort des Vaters der Vater genauso redet. Er sagt nicht, mein Sohn, sondern dieser dein Bruder war verloren, war tot und ist jetzt wieder lebendig, ist zurückgekehrt. Mit diesen Worten, mit dieser Antwort des Vaters in Vers 31 und 32 zeigt Jesus, dass es nicht der ältere Sohn war, dass es nicht der Vater war, der völlig falsch lag, sondern der ältere Sohn. Er hat nicht verstanden, um was es geht. Und hier sehen wir, dass auch hier wieder die Freude über einen Sünder, der Buße tut, das Ganze rechtfertigt. Natürlich musste der Vater froh sein und feiern. Er hat einen verlorenen Sohn wiederbekommen. Die letzte Überraschung dieses Abschnittes ist, und ich weiß auch nicht, ob uns das schon aufgefallen ist, dass der Abschnitt ein offenes Ende hat. Wir wissen nicht, wie der ältere Sohn gegenüber der Ermahnung des Vaters in Vers 31 und 32 reagiert hat. Die Bibel oder Jesus sagt uns nicht, ja, ich sehe es ein, du hast recht, Papa, ich komme mit rein und wir feiern zusammen. Oder ob er stur, verbittert, wortlos weggegangen ist. Es ist ein offenes Ende, wir erfahren es nicht. Das ist 100% mit Absicht so von Jesus, von dem Wort Gottes. Und das ist ein klarer Hinweis auf die Schriftgelehrten und Pharisäer in ihrem Verhalten in Versen 1 bis 3. Sie kritisieren Jesus. Jesus erklärt es und wir erfahren nicht, ob sie sagen, ja, Jesus, du hast recht, wir kommen auch mit an Tisch und feiern mit den Zöllnern und Sündern, oder ob sie weitergehen und weiter über Jesus schimpfen. Die Einladung gilt für alle und das ist die letzte Lektion. Jesus adressiert hier den Abschaum und die Elite der Gesellschaft. Alle sind eingeladen, alle sind willkommen, alle müssen zum Vater umkehren und entscheidend ist die Herzenshaltung. Man kann Fehler machen und wir machen das alle, aber wenn man auf seinen Fehlern beharrt, ist man auf dem falschen Weg. Wir sind alle Sünder, sagt die Bibel, und deswegen brauchen wir eine grundsätzliche Umkehr. Und diese grundsätzliche Umkehr brauchen wir alle, egal ob wir ein Penner auf der Straße oder ein Professor an der Universität sind. Wir alle brauchen Jesus. Wir alle brauchen die Vergebung durch den Herrn Jesus, durch seinen stellvertretenden Tod. Was ist also mit uns? Können wir uns mehr mit dem jüngeren Sohn identifizieren, der verloren war und zurückgekehrt ist? Weil wir vielleicht auch ganz schwierige Phasen in unserem Leben hatten? Oder können wir uns mehr mit dem älteren Sohn identifizieren? Wir waren immer brav, wir haben nie eine Bank ausgeraubt, jemand getötet, jemand bestohlen. Wir waren immer anständige Leute. Und wir können genauso fern von dem Herrn sein, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten im Herzen. Lasst uns diese Worte bedenken. Das Evangelium von Jesus Christus gilt für alle Gruppen von Menschen. Die Einladung gilt für alle und jeder Mensch muss sich bekehren. Was ist mit dir? Amen.